I'm here because of the moral cooperation between our two countries, because what the United States and Hungary together represent under Viktor's leadership and under President Trump's leadership is the defense of Western civilization. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers, and they've done it all because they hate this guy.
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören den amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance, der wieder mal besonders gaga auftritt bei seiner Visite in Budapest kurz vor den Wahlen. Und er macht Wahlkampf für Viktor Orban, sprach von der moralischen Allianz zwischen Trump, MAGA und Orban. Und er greift die EU scharf an. Den schlechten Zustand der ungarischen Wirtschaft lastet er der EU an. Die sind an allem schuld, was in Ungarn schief laufe. Aber, wie wir wissen, hat der Besuch von Vance Viktor Orban überhaupt nicht geholfen, vielleicht sogar geschadet. Orban wurde klar abgewählt und nun kommt in Ungarn Peter Maggia an die Macht, der sich verstärkt der EU und Europa zuwenden will.
Es ist Mittwoch, der 15. April 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Also der Vizepräsident J.D. Vance und der Donald Trump haben sich ja wirklich mächtig ins Zeug gelegt für den Viktor Orban, ganz offensichtlich ohne Erfolg. Wie sind die Reaktionen ausgefallen in Washington?
Ja, ich würde mal sagen, Christoph, also überraschend zurückhaltend. Natürlich, was soll man sonst auch machen? Das war eine verheerende Niederlage für Viktor Orban. Und Trump hat sich bisher überhaupt nicht geäußert. Vance hat da auch nichts Substanzielles gesagt. Aber natürlich ist die Niederlage Viktor Orbans in Budapest ein Rückschlag für Washington, weil er einer der Verbündeten war, auf die man hier noch gesetzt hat. Und das ist natürlich jetzt schon eine sehr bittere Pille für die MAGA-Bewegung auch.
Bevor wir das noch weiter vertiefen, zuerst eine kleine Zwischenfrage. Wie würde man eigentlich in den USA reagieren, wenn ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl ein ausländischer Vizepräsident anreisen und für einen der Kandidaten Wahlkampf machen würde?
Das wäre der Super-GAU. Man würde sich das verbieten und man würde also laut aufschreien und von Einmischung reden und so weiter und so fort. Es wäre also wirklich unvorstellbar, dass zum Beispiel Friedrich Merz in Washington auftaucht und einen Wahlaufruf zugunsten der Demokraten macht. Ja, das ist also nicht möglich. Aber auf der anderen Seite mischen sich die Amerikaner natürlich, die Trump-Administration, sollte ich sagen, natürlich ohne Probleme und ohne Bedenken in europäische Wahlkämpfe ein. Und sie unterstützen ja auch ganz öffentlich patriotische Parteien. Ihr Anspruch, also der Anspruch der Trump-Leute in Washington, patriotische Parteien in Europa, wie etwa die AfD, die ein- und ausgeht im Weißen Haus, einige deren Vertreter ein- und ausgehen. Und man will also diese patriotischen Parteien in Europa, das sind durch die Bank durch rechtsradikale und rechtslastige Parteien, als Gegengewicht zur EU aufbauen, die man am liebsten zertrümmern möchte. Das ist schon sehr klar. Nur, wie gesagt, andersherum, wenn ein europäischer Staatschef das nun hier in den USA auf amerikanischem Boden machen würde und zur Wahl eines Demokraten aufriefe, da gäbe es ein ganz großes Protestgeheul.
Was bedeutet jetzt die Niederlage von Viktor Orban für die Regierung von Donald Trump?
Naja, also ich würde schon sagen, Christoph, dass das ein Warnzeichen für Trump sein sollte. Vielleicht ist das, was in Budapest passiert ist, wirklich ein Vorblick, ein Ausblick auf das Kommende hier. Denn Trump schreddert ja seine eigene Wählerkoalition hier. Und man darf nicht vergessen, wir sind 6 Monate vor den Zwischenwahlen im November, bei dem also ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt werden. Und wir sehen die Risse in der MAGA-Bewegung. Wir sehen, wie Podcaster, darunter natürlich auch Joe Rogan, sich zunehmend absetzen von dieser Bewegung. Und natürlich ist der größere Streitpunkt hier nicht die Zustände in Budapest oder die Niederlage von Viktor Orban, sondern im Moment der Krieg gegen den Iran.
Was der Krieg gegen den Iran betrifft, ist immer noch nicht klar, was der Trump genau will. Jetzt läuft dann wieder ein Ultimatum ab. Die zweiwöchige Waffenruhe soll in einer Woche enden, falls es keinen Deal gibt. Lass mal rein, was der US-Präsident Trump am Dienstag dazu gesagt hat.
I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it.
Naja, also was Trump hier sagt, ist schon bemerkenswert. Er sagt, Deal oder kein Deal, also die Iraner, das Regime in Teheran, werden niemals eine Atomwaffe haben. Aber das bedeutet natürlich auch, dass der Krieg nach der Waffenruhe, die ja zu Ende geht, glaube ich nächste Woche, wieder aufgenommen werden könnte. Und das Problem Hormuz, also die Straße von Hormuz, der Schiffsverkehr, ist trotz der amerikanischen Blockade natürlich nicht gelöst. Beide Parteien blockieren sich im Moment. Aber es gibt natürlich immer noch Hoffnung, dass man sich tatsächlich auf einen Deal verständigen könnte. Nur wenn man sich die Lage genau anguckt, strategisch ist der Verlierer dieses Kriegs die Regierung in Washington und leider, leider nicht das Regime in Teheran. Im Moment.
Ist es denn tatsächlich so, dass MAGA-Basis, also Trump, seine Anhängerinnen und Anhänger, nicht hinter seiner Iran-Politik stehen? Oder ist das eher Wunschdenken von der Opposition in Washington?
Ja, ich glaube, da ist schon ein bisschen Wunschdenken dabei. Also man könnte nicht sagen, dass die MAGA-Bewegung insgesamt nun Trump verdammt wegen des Krieges im Iran. Aber Teile der Bewegung sind äußerst kritisch, stehen diesem Krieg äußerst kritisch gegenüber, bezeichnen ihn als einen Verrat an den Versprechen, die Trump und Vance gemacht haben. Also, dass man keine Kriege führen würde. Und es gibt an den Rändern der Bewegung sehr prominente Leute, die sich in sehr scharfen Worten gegen die Iran-Politik und gegen den Krieg gewandt haben. Zum Beispiel Megyn Kelly.
Wer ist Megyn Kelly, Martin?
Das war ein großer Star bei Fox News. Also die hat ihre eigene Show, die hat einen sehr großen Einfluss auf der amerikanischen Rechten. Die ist nun bei Fox draußen und hat eine eigene Radioshow, auch ein Podcast über Sirius FM, das ist ein Radioprogramm, ein digitales Radioprogramm, die hat sehr viele Anhänger und die ist klipp und klar mit ihrer Ablehnung und ihrer Kritik am Irankrieg.
Den lass uns doch der Megyn Kelly mal zu.
I am sick of this shit. Can't he just behave like a normal human? I mean, honestly, like the president, shut up. Fucking shut up about that shit. You don't threaten to wipe out an entire civilization. We're talking about civilians just casually in a social media post. It's wrong. I wish he would stop doing this.
Tja, das ist schon ziemlich starker Tobak. Also Megyn Kelly kritisiert Trump vor allem für seine Äußerung, er werde die Zivilisation des Iran zerstören, auf immer zerstören, und sie zweifelt an seiner Zurechnungsfähigkeit. Sie bezeichnet das, was er sagt, als Scheiße und ist auch sonst hier in der Fäkalsprache unterwegs. Das ist schon eine sehr grundlegende Kritik an Trump, den sie für nicht mehr zurechnungsfähig hält.
Wo stehen wir denn zurzeit in dem Irankrieg?
Wie schon gesagt, also ich glaube, man muss den Iran leider als strategischen Gewinner bisher bezeichnen. Die Verhandlungen Islamabad, wie du weißt, sind ja gescheitert. Nun haben wir die Blockade iranischer Häfen durch die amerikanische Marine. Es ist nicht klar, was dabei rauskommen wird. Das einzige Gute, was man sagen kann, ist, dass neue Verhandlungen wohl am Horizont auftauchen, dass sie möglich sind. Aber wir wissen natürlich im Moment nicht, wie das Ganze ausgehen wird.
Ja, du redest davon, dass sogar noch diese Woche soll geredet werden. Aber wie könnte denn so eine Verhandlungslösung aussehen?
Naja, im Moment geht's wohl darum, dass man sich über den Zeitraum streitet, in dem der Iran keine Anreicherung nuklearen Materials machen darf. Es gibt da Zahlen, also offensichtlich 20 Jahre von Seiten der Trump-Regierung, 5 Jahre von Seiten des Iran. Das scheint einer der Punkte zu sein, um den man sich überhaupt nicht einigen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, je länger sich das hinzieht, Christoph, desto größer sind die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und natürlich auch auf die amerikanische Wirtschaft. 6 Monate vor den Kongresswahlen. Die Benzinpreise im Landesdurchschnitt hier sind 1 Dollar höher als vor Kriegsbeginn, über 4 Dollar für die Gallone. Das sind also 3,8 Liter. Und das ist im Vergleich mit der Schweiz zwar immer noch wenig, aber für die USA sehr viel. Und es gibt Orte, zum Beispiel in Kalifornien, da ist der Preis noch deutlich höher. Hinzu kommt, dass die Dieselpreise über 5 Dollar pro Gallone liegen. Das beeinträchtigt natürlich die Transportkosten. Hinzu kommen die Kosten für Dünger. Und wir haben jetzt also schon Inflation von 4% ungefähr. Und das ist natürlich alles nicht sehr gut im Hinblick auf die Wahlen.
Ja, und die Inflation ist ja das grosse Thema im Wahlkampf. Da hat der Trump den Joe Biden massiv kritisiert, was die Inflation betrifft.
Genau. Und nun haben wir also zumindest im Großhandelsraum haben wir eine Inflation von 4%. Und das wird natürlich auch die Anhänger von Trump sehr, sehr verstören, wenn sie das nächste Mal in den Supermarkt gehen und sehen, was also die Preise für Lebensmittel sind oder wenn sie beim nächsten Mal tanken.
Zum Benzinpreis hat sich der Donald Trump geäußert.
Do you believe the price of oil and gas will be lower before the midterm elections?
I hope so. I mean, I think so. It could be. It could be or the same or maybe a little bit higher, but it should be around the same. I think this won't be that much longer.
Das ist schon bemerkenswert, Christoph, was der Präsident hier sagt. Er sagt also, dass die Benzinpreise im Wahlherbst vielleicht so hoch sein werden wie jetzt. Sie könnten sogar noch etwas höher sein. Das ist ziemlich nonchalant. Und man muss sich vorstellen, unsere Zuhörer in der Schweiz werden sagen, ja, aber also 4 Dollar für 3,8 Liter Sprit, das ist ja nicht so viel. Aber die Amerikaner fahren ja keine Deux-Chevaux. Die fahren riesige Pickup-Trucks, riesige SUVs, die also unheimlich viel Benzin schlucken. Und wenn man sieht, also wie der Nachbar dann in seinen Pickup-Truck, der zum Teil dann 400 PS hat und so weiter und so fort, 100 Liter Sprit reintankt, dann ist natürlich klar, dass ein Preis von 4 Dollar oder 4,30 pro Gallone schon eine ganz gehörige Sache ist.
Aber du hast dich jetzt verraten, Martin, man merkt, dass du schon länger in der Schweiz warst, weil Deux-Chevaux fährt da eigentlich auch niemand mehr.
Ja, okay, aber jedenfalls fahren die Schweizer Kleinwagen und keine 8-Zylinder.
Auch da muss ich widersprechen, die Autos werden auch immer grösser. Aber anyway, wir lassen es dabei. Nimmt Kritik auch aufgrund von den Benzinpreisen am Trump zu oder wird allenfalls die Opposition gestärkt?
Naja, also noch zieht die eigene Partei, also die Republikanische Partei im Kongress mit. Aber man wird also nicht darauf warten können, dass in den nächsten Tagen öffentlich Kritik an Trump von Seiten der Senatoren und der Kongressabgeordneten geäußert wird. Aber es ist ganz klar feststellbar, Christoph, dass das Unbehagen auch dort wächst. Ja, auch deshalb wächst es, weil Trump sich Ausfälligkeiten leistet. Die Drohung mit der Zerstörung der iranischen Zivilisation, die haben wir schon mal erwähnt, ja. Und nun kam also in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Frontalangriff Trumps auf den Papst dazu, weil der Papst sich für den Frieden einsetzt und gegen diesen Krieg ist. Und dann kam also das Meme als Jesus, Trump als Jesus hinzu. Das ist für gewisse Menschen schon ziemlich nah an der Blasphemie und zeigt auch Trumps komplette Selbstüberschätzung. Der Papst hat auf diesen Angriff so reagiert, wie Sie erwarten können. Und wir haben hier einen Newsbeitrag, da äußert sich der Papst zu diesen Angriffen auf seine Person.
I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out against war, looking to promote peace.
Der Papst sagt ja ganz klar, er werde sich weiterhin so äußern, wenn er will, und sich gegen den Krieg aussprechen. Aber zu reden gibt vor allem die KI-generierte Darstellung von Trump als Jesus, die du erwähnt hast.
Ja, das ist richtig. Aber lass uns noch mal kurz auf den Angriff auf den Papst zurückgehen, weil der ja auch schon, dieser Angriff Trumps auf den Papst war ja auch schon auffällig und verrückt. Ja? Er sagt hier zum Beispiel, dass der Papst also weak on crime sei. Dass er schwach sei, was die Kriminalität angeht. Also ich würde mal sagen, dass ich mich in der Vatikanstadt auch dank der Schweizer Garde sicherer fühle als in Washington DC. Und dass der Papst also von daher nicht weak on crime ist. Es ist völliger Schwachsinn, sowas zu sagen, ja. Und natürlich wurde das alles überschattet von der Darstellung Trumps als Jesus, wie er einen kranken, siechen Menschen heilt, hinter ihm die amerikanische Flagge. Soldaten sind auch und Flugzeuge sind auch zu sehen. Und das war natürlich schon wirklich verrückt, dass er diesen Post so abgesetzt hat, ja. Und wenn man sich den Post anguckt, dann muss man ihn einbetten in die ganze Nacht. Die ganze Nacht von Sonntag auf Montag. Das Theater fing an schon in den frühen Abendstunden und die ganze Nacht durch hat Trump einen Bullshit nach dem anderen gepostet. Also er hat zum Beispiel ein Trump-Hotel auf dem Mond gepostet. Er hat mehrmals ein...
Kann man schon Zimmer buchen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Er hat dann mehrmals einen Post gehabt, wo also Chuck Schumer und Bernie Sanders und ich glaube noch ein Demokrat als alte Männer dargestellt wurden, während er Trump natürlich jung sei. Er hat also bis zum Sonnenaufgang die ganze Nacht durchgepostet und da muss man sich eben schon fragen, was ist eigentlich los mit diesem Mann? Das ist nicht mehr normal und das wurde auch in weiten Teilen der amerikanischen Medien und der Bevölkerung als nicht mehr normal begriffen. Und was natürlich hinzukommt, diese Jesus-Darstellung, die also wirklich an Blasphemie grenzt, die hat Katholiken verprellt und Katholiken sind ganz wichtig in Trumps Koalition, Trumps Wählerkoalition in Staaten wie Pennsylvania, Ohio oder Michigan. Da hat Trump wirklich sehr viele Katholiken hinter sich gehabt. Und nun ist die Frage, ob sie da weiter mitmachen, wenn der Trump also auf den Papst losgeht und wenn der Trump sich selber als Jesus stilisiert. Das ist wahrscheinlich politisch nicht sehr klug.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also schreibt der Präsident Trump mitten in der Nacht, weil du geschildert hast, irgendwelche Sachen ins Internet rein und tut das auch veröffentlichen, ohne dass das jemand vorher angeschaut hat?
Ja, das wüssten wir sehr gern, Christoph. Was sich eigentlich da abspielt, ist vielleicht ein Helferlein da? Ist Trump wirklich völlig alleine? Wie kommt er auf solche Gedanken? Wieso schläft der Mann nicht? Ist der Mann auf Speed? Ist der Mann auf Amphetamin? Ist er auf anderen Drogen? Warum ist er die ganze Nacht wach und macht so einen Blödsinn, ja? Ist er einfach durchgeknallt? War sein Sohn Barron bei ihm? Der wohnt ja im Moment auch im Weißen Haus und hat ihm ein paar Tricks gezeigt im Internet. Es ist einfach so, dass es mittlerweile eine ganze Menge von Leuten gibt, die sagen, dass Trump nicht mehr ganz bei Trost sei. Das ist natürlich schon eine sehr problematische Sache, aber dieser Ausbruch, dieser Posting-Ausbruch auf Truth Social von Sonntag auf Montag, das hat ziemlich viele Leute hier in den Vereinigten Staaten, ja, ich würde sagen, schon verstört, ja, das ist das richtige Wort.
Bemerkenswert ist auch, dass Donald Trump jetzt auf Giorgia Meloni losgeht, Ministerpräsidentin von Italien, wo ja bis vor kurzem eine Verbündete war von ihm.
Das ist richtig. Trump rief einfach mal beim Corriere della Sera an, der renommierten Zeitung in Mailand, und hat sich dort über Meloni beklagt. Und immerhin war sie die einzige europäische Regierungschefin, die er zur Inauguration eingeladen hat, also zu seiner Amtseinführung. Sie war auch schon in Mar-a-Lago und Trump hat immer von ihr geschwärmt. Er hat auch mal gesagt, wie schön sie sei. Sie wurde als Einflüsterer von Trump verstanden. Und deshalb kam das als eine Überraschung, dass Trump so auf sie losgegangen ist.
Ja, er ist auf sie losgegangen, wegen seiner Kritik am Papst. Lassen wir in den ABC-Beitrag rein, wo wir Frau Meloni hören mit ihrer Kritik am Trump und dann auch noch Donald Trump, wie er wiederum reagiert hat.
What I said is what I think. Those statements, particularly regarding the Pontiff, were unacceptable. I expressed and continue to express my solidarity with Pope Leo. I tell you more, frankly, I would not feel at ease in a society where religious leaders do what political leaders tell them to do.
Now Donald Trump has told an Italian newspaper that he was shocked by Ms. Meloni and that it was she who was unacceptable because she did not care whether Iran had nuclear weapons and would blow up Italy in 2 minutes. I thought she had courage, but I was wrong, he said.
Also Meloni wehrt sich nun gegen diese Kritik, die Trump an ihr ausgeübt hat. Und sie sagt auch, dass die Politik draußen bleiben sollte, was den Papst angeht. Das wird Trump natürlich nicht machen, denn er stößt immer mehr Leute vor den Kopf, selbst die ihm gewogenen wie Giorgia Meloni. Und da muss man eben dazu sagen, Christoph, dass sich generell Widerstand immer mehr in Europa gegen die US-Politik formiert. Wir haben also Pedro Sanchez gehabt in Spanien. Wir haben Zelensky, der also auch endlich mal die Amerikaner offen kritisiert hat. Wir haben Keir Starmer in London, der gesagt hat, er hat die Nase voll von Putin und Trump gleichermaßen, was die Energiepreise angeht. Und wir haben also, wenn das so weitergeht und Orban ist ja nun weg, würde ich mal sagen, ist der Letzte, der mit Trump vielleicht noch verbündet ist in Europa, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Sonst sehe ich da, also selbst die Deutschen gehen auf Distanz zu Trump. Und Trump zu Hause versucht angesichts des Aufruhrs und gerade um dieses Jesus-Mem nun Schadensbegrenzung und will das Jesus-Mem einfach wegerklären. Er sagt, ja, das habe ihm nur bei seiner Arbeit als Arzt gezeigt, als Doktor. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also wenn ich im Krankenhaus mal aufwache und der Doktor sieht so aus wie der in der Meme von Trump, dann denke ich, dass ich nur noch Minuten zu leben habe, weil nämlich die Engel über mir sind und der Doktor wirklich aussieht wie Jesus. Trump alleine hat versucht, also die Wogen zu glätten. Das hat nicht hingehauen. Auch Vance, J.D. Vance versucht sich nun. Er ist ja zum Katholizismus 2019 konvertiert. Aber diese Schadensbegrenzung funktioniert nicht mehr, ja. Anstatt dass sich die Wogen glätten, werden die Fragen nach Trumps Geisteszustand immer lauter.
Die Frage hat auch der John Brennan gestellt. Das ist ein ehemaliger CIA-Direktor, wo sich da zum Trump seine Entscheidung äußert, den Iran anzugreifen. Der Brennan sagt, dass Donald Trump alle Erkenntnisse von der Geheimdienst ignoriert hätte, weil er glaubt hätte, er sei der Schlauste im Umzug.
Looking at this war, this very needless war, every intelligence professional who had worked on the region or on nuclear matters or whatever, I think came to the same conclusion. First of all, Iran did not have a nuclear weapon. It was not close to, in fact, developing a nuclear weapon. Yes, it had highly enriched uranium, which was a concern. But in terms of the impact of an air campaign on Iran, I think there was unanimity in terms of this was not going to bring about a regime change. But this is, you know, consistent with Donald Trump's past. I think it's all part of his narcissism and megalomania that he believes he's the most brilliant person in the room and he goes on his gut instinct as opposed to what the intelligence community and what the facts really are quite evident in terms of what would happen with this disastrous pursuit of this war campaign.
Martin, was sagt da John Brennan über Donald Trump?
Also der ehemalige CIA-Direktor kritisiert erstmal die Kriegsbegründung von Trump, sagt, es sei völliger Unsinn, dass der Iran also nicht kurz davor stand, eine Atombombe zu bauen und so weiter und so fort. Und er sagt dann explizit in diesem Beitrag, dass Trump ein Narzisst sei und dass er größenwahnsinnig sei und er habe deshalb die USA in diesen War of Choice, diesen unnötigen Krieg geführt. Und in dem Rahmen werden nun eben auch die Rufe nach der Anwendung des 25. Verfassungszusatzes wieder laut.
Was steht denn in dem 25. Zusatz von der amerikanischen Verfassung?
Darin wird geregelt, was passiert, wenn der Präsident aufgrund von geistigem oder körperlichem Verfall die Regierungsgeschäfte nicht mehr ausüben kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, den Präsidenten dann aus dem Amt zu entfernen. Das Kabinett kann das beschließen, der Kongress muss es absegnen. Oder es kann eine Kommission eingesetzt werden vom Kongress, die über den Zustand des Präsidenten befindet. Und genau diese Kommission hat nun der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin aus Maryland gefordert. Er will, dass man eine ärztliche Überprüfung Trumps in die Wege leitet. Und er ist natürlich auch Jurist, Raskin ist Jurist und er will deshalb eben diese Kommission, weil wir genau wissen, dass das Kabinett natürlich niemals dafür stimmen würde, Trump seines Amtes zu entheben. Ich darf dich in dem Zusammenhang, Christoph, daran erinnern, dass wir dieses herrliche Foto von Außenminister Marco Rubio haben, der in viel zu großen Schuhen rumschlappt. Die Schuhe wurden ihm von Trump geschenkt, ja. Deswegen hat also der Außenminister sich nicht etwa geweigert, die Schuhe zu tragen, obwohl sie viel zu groß waren. Er hat sie angezogen und das ist eigentlich ein sehr gutes Bild von diesem Kabinett. Das ist ein Kabinett von Stiefelleckern. Keiner dieser Leute in Trumps Kabinett würde sich dafür aussprechen, Trump des Amtes zu erheben, weil er geistig nicht mehr ganz auf der Höhe wäre. Deshalb also die Forderung von Jamie Raskin nach einer Kommission, die überprüfen soll, ob Trump überhaupt noch amtsfähig sei.
Lassen wir innen, was der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin zum 25. Verfassungszusatz gesagt hat.
Our Constitution is definitely not custom-built for somebody like Donald Trump. I mean, it's taken us, you know, 2.5 centuries to get to a president who is imposing this kind of stress on our constitutional system. But the closest thing we have to deal with a situation like this is Section 4 of the 25th Amendment. And it's not perfectly congruent with the needs of the time, but it may be the closest thing, which is why so many people have seized upon it.
Martin, was sagt der Raskin?
Ja, er sagt zunächst mal, und da hat er natürlich recht, dass die amerikanische Verfassung auf einen Typen wie Donald Trump überhaupt nicht ausgelegt war, dass man in 2,5 Jahrhunderten keinen Präsidenten hatte, der sich wie Trump so auffällig verhalten hätte. Und deshalb fordert er eben die Einsetzung dieser Kommission, damit man überhaupt mal überprüfen kann, ob Trump plemplem ist oder ob der noch normal funktioniert.
Wie hat das Weiße Haus auf Forderung reagiert, Donald Trump medizinisch abzuklären?
Wie denkst du denn, wie das Weiße Haus reagiert hat? Alles super.
Mit einer Standing Ovation.
Ja, genau, ja. Also ich darf dich daran erinnern, dass Trumps Pressesprecherin Caroline Leavitt vor kurzem gesagt hat, Donald Trump sei immer der belesenste Mensch im Raum. Also es sind 50 Leute in einem Zimmer und Donald Trump sei immer der belesenste unter diesen Leuten in diesem Zimmer. Give me a break. Also jedenfalls wird natürlich hier völlig abgelehnt, ja, alles ist wirklich in Butter. Trotzdem, egal wie das Weiße Haus reagiert, die Unruhe wächst über diese totale Unberechenbarkeit von Donald Trump. Man muss sich vorstellen, wir haben das jetzt also 15 Monate hinter uns, wir haben immer noch über 30 Monate vor uns und wer weiß, was da noch alles passieren könnte. In diesem ganzen Szenario wittern nun die Demokraten Morgenluft. Auch deshalb, weil republikanische Abgeordnete, die im Herbst ja wieder gewählt werden wollen, für Trumps Politik bei öffentlichen Auftritten kritisiert werden. Und wir haben hier ein sehr schönes Beispiel. Kürzlich hat der republikanische Abgeordnete Mike Lawler aus dem Bundesstaat New York eine Town Hall abgehalten. Und der musste sich bei diesem Treffen mit seinen Wählern und Bürgern einiges anhören.
Lass mal kurz rein.
I think you have a good heart. But shame on you for your support of Donald Trump, his business partners, and Netanyahu, who put America last.
Klare Wort gerichtet an republikanischen Abgeordneten Mike Lawler, oder Martin?
Ja, das ist schon ziemlich stark, was die Frau hier sagt. Also sie kritisiert den Abgeordneten, weil er nicht America first wolle, wie da die MAGA-Bewegung und Trump das angekündigt hatten, sondern das sei America last, was im Moment laufe, weil Trump dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in diesen Krieg in den Iran gefolgt sei. Und das müsse man also ablehnen. Und das ist also schon wirklich symptomatisch für die Stimmung in diesem Frühling, 6 Monate vor den Wahlen. Lawler ist ein Mitglied des Repräsentantenhauses und beileibe kein Wilder, das ist eher ein gemäßigter Mann. Und nun muss Lawler wie auch andere republikanische Abgeordnete mitrechnen, dass die Mehrheit, die knappe Mehrheit, die sie im Repräsentantenhaus haben, dass die gekippt werden könnte im Herbst. Man rechnet eigentlich fest damit, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit verlieren. Die Frage, die offene Frage ist, was im Senat passiert. Da haben wir jetzt neue Daten. Also es sieht ganz danach aus, als wenn mehrere Senatssitze, die auf der Kante stehen für die Republikaner, sich nunmehr den Demokraten zuneigen könnten, vor allen Dingen in Georgia und in North Carolina. Also das sieht alles ganz gut aus, aber es gibt natürlich auch schon wieder Gegenwind. Da haben wir also den demokratischen Abgeordneten Eric Swalwell, der als Gouverneurskandidat in Kalifornien zurücktreten musste, nachdem er sich offenbar schweinisch gegenüber Frauen verhalten hat. Und muss man auch dazu sagen, es gibt Kamala Harris, die leider wieder laut darüber nachdenkt, nochmals fürs Weiße Haus zu kandidieren. Das sind Strömungen, die nicht so gut sind. Aber im Großen und Ganzen, also die Lage ist hier im Fluss. Und wie gesagt, 6 Monate bis zur Wahl.
Wirkt angesichts von diesen Problemen, die sich offenbar bei den Demokraten auch zeigen, wirkt Donald Trump drum so unbekümmert?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Christoph, weil ich meine, die Grundhaltung ist klar, ja. Also wenn die Wahlen jetzt nächste Woche wären, dann würden die Republikaner eine historische Schlappe einstecken. Ich verstehe nicht, wieso Trump so unbekümmert ist, aber vielleicht weiß er was, was du und ich nicht wissen.
Wir werden es sehen. Um den Bogen zu schliessen, stehen wir an einem Wendepunkt in dieser Trump-Präsidentschaft und falls ja, ist das Vorzeichen allenfalls so eher aus Budapest gekommen.
Naja, das kann man natürlich erst immer im Rückblick sagen, ob das nun ein Wendepunkt war. Aber mir scheint es, dass Trumps auffälliges Verhalten und gerade diese Nacht von Sonntag auf Montag zusammen mit der Niederlage von Orbán in Budapest am Sonntag vielleicht im Rückblick mal einen Wendepunkt markieren könnten. Ja, ich hoffe es jedenfalls, dass es ein Wendepunkt ist, weil ich muss ehrlich sagen, also ich bin nicht der Einzige in diesem Land, der sich langsam wirklich Gedanken und Sorgen macht, ob denn der Präsident noch ganz zurechnungsfähig ist.
Martin, danke vielmals. Bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von der Ursa Moser. Die Ursa Moser schreibt, dass wegen dem Irankrieg und dem Epstein-Skandal die Signal-Affäre ein bisschen vergessen gegangen sei. Die Ursa Moser will wissen, ob es aus dieser Signal-Affäre gewisse Konsequenzen gegeben oder ob es allenfalls noch könnte gehen. Es würde Sie interessieren, was da weiter passiert ist. Martin, kannst du vielleicht zuerst rekapitulieren, um was da gegangen ist bei dieser Signal-Affäre?
Ja, das ging also um einen Kommunikationsstrang auf dem Kurznachrichtendienst Signal, der von Verteidigungsminister Hegseth und auch von Sicherheitsberater Michael Waltz, dem damaligen Sicherheitsberater, mittlerweile ist er UNO-Botschafter für Trump in New York, der also von Hegseth und Waltz benutzt wurde. Und das war schon mal gegen die Dienstvorschriften, dass man also zum Teil hochgeheime Dinge, es ging da auch um Angriffspläne im Jemen, dass man die auf diesem Kurznachrichtendienst aushandelt und verbreitet. Noch schlimmer war, dass durch einen Zufall der Chefredaktor des Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, in diesem Kommunikationsstrang mit drin war und der also dann schwarz auf weiß alles mitlesen konnte, was hier an Geheimen ausgebreitet wurde. In jeder anderen amerikanischen Regierung seit 1945 hätte das wahrscheinlich zum Rücktritt des Verteidigungsministers geführt. Michael Waltz wäre auch entlassen worden, aber bei Trump ist das anders. Es gab eigentlich keine Konsequenzen, außer der einen, dass eben Michael Waltz dann schlussendlich vom Amt des Sicherheitsberaters entbunden wurde und nun dieses Trostpflaster des UNO-Botschafters in New York hat. Für Hegseth gab es gar keine Konsequenzen. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich ein einmaliger Vorgang in der neueren amerikanischen Geschichte.
Danke vielmals für die Beantwortung der Frage von der Ursa Moser. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Dank dir und tschüss nach Zürich, Christoph.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals für Ihr Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich mit Tina Kempin-Reuter, der Schweizer Politikwissenschaftlerin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.